Es gibt viele Leute, die das hebräische Wort Elohim anführen, um zu beweisen, dass Gott eine Mehrzahl an Personen sei. Hier ein Beispiel. Wisst ihr, das Wort, das hier verwendet wird, in Hebräisch für Gott, heißt Elohim. Das Wort ist ein Plural, es ist wie wir oder uns. Es ist eine Mehrzahl. Gott macht sich uns bekannt als ein vielfacher Gott, weil er zusammengesetzt ist aus diesen drei Personen. Und das ist ein Mysterium. Aber welche Bedeutung von Elohim lehrt uns die Bibel? Bedeutet es wirklich eine Mehrzahl von Personen? Ist es das, was uns Gott in Genesis 1 vermitteln möchte? Dem werden wir heute auf den Grund gehen. Hallo zusammen, mein Name ist Nada Mansour und willkommen zu Proof of Things, wo wir gegenwärtige Fragen anhand der Bibel beantworten wollen. Das allererste Kapitel der Bibel ist für viele ein Beweis dafür, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Wir gründen das mit dem dort verwendeten Begriff für Gott Elohim. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Elohim ist die Pluralform des Wortes El oder Eloah, was im Hebräischen Gott bedeutet. Da es hier im Plural steht, wird behauptet, dies würde bedeuten, dass Gott eine Pluralität sei, allgemein bekannt als die Dreieinigkeit. Finden wir die Trinität im Schöpfungsbericht? Was bedeutet Elohim? Und kann es nur als eine Mehrzahl übersetzt werden? Die Antwort lautet nein. Hier die Definition eines hebräischen Lexikons. Als eine Mehrzahl, wenn es sich auf Herrscher, Richter, göttliche Wesen, Engel oder Götter bezieht. Und mit dieser Bedeutung lesen viele Genesis 1 und betrachten es als einen Hinweis auf eine Pluralität Gottes. Aber es hat noch eine Bedeutung. Als intensivierender Plural mit singulärer Bedeutung, wenn es sich um einen Gott, ein göttliches Wesen, Taten Gottes oder den wahren Gott handelt. Hiernach hat Elohim also eine singuläre Bedeutung, wenn es sich auf den einen wahren Gott bezieht. Meistens bezieht sich Elohim auf den wahren Gott, aber manchmal auch auf die Götzen der Heiden. Auch wenn dieses Wort im Plural steht, hat es auch eine Bedeutung im Singular. Der Kontext und die Grammatik im Schöpfungsbericht machen es eindeutig, dass es hier eine singuläre Bedeutung hat. Denn das Verb für Schaffen, Bara, steht im Singular. Deswegen steht der Plural hier nicht für eine Mehrzahl Gottes, sondern für seine Größe und Majestät. An vielen Stellen in der Bibel wird der Plural verwendet, um Größe auszudrücken. In 2. Mose Kapitel 7 nennt Gott Mose Elohim. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt. Warum hat Gott Mose mit diesem Pluralwort Elohim betitelt? Es ist offensichtlich, dass Mose nicht mehr als eine Person war. Gott wollte Mose in den Augen des Pharaos mächtig machen. Dies lesen wir auch in 2. Mose 11, Vers 3. Der Mann Mose war sogar sehr angesehen im Land Ägypten, in den Augen der Hofbeamten des Pharao und in den Augen des Volkes. Dies geschah, weil Gott Mose vor dem Pharao zum Elohim machte. Er macht ihn nicht zu einer Pluralität, sondern mächtig. Man könnte tatsächlich hunderte solcher Beispiele aus der Bibel anführen. Die Sachlage ist eindeutig. Elohim impliziert nicht immer eine Mehrzahl. Tatsächlich hat Elohim in den allermeisten Fällen eine singuläre Bedeutung. Malachi, der letzte Prophet des Alten Testaments, bestätigt uns, dass im Schöpfungsbericht tatsächlich nicht von mehr als einer Person die Rede ist. Lesen wir Malachi 2, Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Der Schöpfergott ist einer, nicht mehr als einer. Ein Vater. Dies ist die einheitliche Lehre der Hebräer, wenn es um das Wort Elohim geht. Wenn es um den wahren Gott geht, dann bezeichnet Elohim immer ohne Ausnahme eine Einzahl, um höchste Macht und Größe zum Ausdruck zu bringen. Manche meint vielleicht, es muss mehr als einen beinhalten, weil in 1. Mose 1, Vers 26 von uns die Rede ist. Das heißt, Gott ist mehr als einer. Er ist eine Pluralität, die Dreieinigkeit. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Machen wir uns ein paar einfache Gedanken. Wenn jemand von uns spricht, dann heißt das nicht, dass er selber mehr als einer ist, sondern dass er jemand anders adressiert. Malachi sagte ja, dass der eine Elohim der eine Vater. Es ist also dieser eine Vater, der zu jemandem spricht, wenn er sagt, lass uns Menschen machen. Der, zu dem er spricht, lauscht den Worten Elohim. Er spricht nicht die gleichen Worte zur selben Zeit. Es stellt sich nun also die Frage, zu wem spricht Elohim, der Vater, nun hier? Die Bibel gibt uns in Epheser 3, Vers 9 die Antwort. Gott, der alle Dinge geschaffen hat, durch Jesus Christus. Und in Hebräer 1, Vers 2 heißt es, dass Gott alles durch den Sohn gemacht hat. Und der weise Mann stellt in Sprüche 30, Vers 4 eine Reihe an Fragen bezüglich der Schöpfung. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Wer ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Diese und viele weitere Passagen der Bibel schreiben die Schöpfung zwei Wesen zu, dem Vater und dem Sohn. Gott der Vater ist die Quelle von allem und er schuf alles durch seinen Sohn Jesus Christus. Jetzt können wir mit Gewissheit sagen, wer in 1. Mose 1, Vers 26 spricht. Gott der Vater sagt zu seinem Sohn, lass uns Menschen machen. Als Gott sprach, lass uns Menschen machen, hat er zwei Wesen geschaffen, nicht drei. Dies macht deutlich, dass sich das Uns in dieser Passage und Ähnlichem auf zwei Personen bezieht. Der Vater spricht zu seinem Sohn, es geht hier nicht um drei. Eine christliche Autorin beschreibt es uns so. Nachdem die Erde und die Tiere auf ihr geschaffen waren, führten der Vater und der Sohn ihren Plan aus, der schon vor dem Fall Satan gefasst wurde, nämlich Menschen zu machen in ihrem Bild. Bei der Schöpfung der Erde und jedes Lebewesens haben sie zusammengearbeitet. Und nun sagt Gott zu seinem Sohn, lass uns Menschen machen nach unserem Bild. Es gibt absolut keine Hinweise darauf, dass die Juden das Wort Elohim so verstanden oder so benutzt, dass Gott mehr als eine Person sei. Nach wie vor sind sie am vertrautesten mit Hebräisch, es ist ihre Sprache. In der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, der Septuaginta, wird Gott als Theos übersetzt. Wenn sich Theos auf den Gott Israels bezieht, ist es ausschließlich im Singular. Das gleiche Prinzip haben wir im Neuen Testament. Theos ist immer im Singular, wenn es sich um den wahren Gott handelt. Wenn es sich auf die falschen Götzen der Heiden bezieht, dann ist es im Plural. Die inspirierten Autoren der Bibel verstanden also Gott als ein einzelnes Wesen, eine Person. So haben sie Elohim verstanden und übersetzt. Dieses Verständnisproblem kommt aus der heutigen Zeit und tritt auf, wenn Menschen mit trinitarischem Hintergrund voreilig Schlüsse ziehen. Gelehrte Hebraisten sind sich nach wie vor einig, dass das Wort Elohim nicht einmal eine Pluralität andeutet. Hier ein Beispiel aus dem Smith's Bible Dictionary. Die fantasiereiche Idee, Elohim würde eine Dreiheit der Personen in der Gottheit bezeichnen, findet heute kaum Unterstützer unter Gelehrten. Dies ist nur ein Beispiel von unzähligen jüdischen sowie christlichen Autoren, die alle einer Meinung sind. Und auch trinitarische Theologen sind ehrlich genug, dies anzuerkennen. Wir wollen einen solcher Gelehrter zu Wort kommen. Mein Name ist Iri Moskala und ich bin Professor alttestamentlicher Exegese und Theologie. Es gibt manche, die der Meinung sind, der Begriff Elohim, der Begriff für Gott, ist bereits eine Anspielung auf die Trinität. Nun, hier müssen wir vorsichtig sein. Wir können nicht sagen, weil es im Plural steht, ist es automatisch ein Indiz für die Trinität. Ist es also ein Argument für die Trinität? Und ich muss an dieser Stelle sagen, nein, leider nicht. Nein. Abschließend ist festzuhalten, dass das Wort Elohim ein passender Titel ist für den wahren Gott. Es impliziert nicht, dass er mehr als eine Person ist. Es bedeutet, dass er die Fülle der Majestät und Mächtigkeit ist. Er ist der eine Gott und Vater aller. Dies ist der Elohim der Bibel. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also wenn du Fragen hast, schreib uns doch eine E-Mail. Der Link ist in der Beschreibung. Und du kannst uns auch gerne abonnieren. Wir bringen Botschaften der gegenwärtigen Wahrheit, die dich herausfordern und näher zu Gott bringen. Danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal bei Proof of